DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir hier bei Deutsche Welle Wissenschaft über technische Möglichkeiten, wie Menschen mit Einschränkungen, also welchen auch immer, geholfen werden kann, damit sie selbstständig am Leben teilnehmen können, sich bewegen können, laufen, greifen können, wenn sie beispielsweise sogar querschnittsgelähmt sind. Dazu gab es eine spezielle Messe in Düsseldorf, die Reha Care. Aber erst reden wir über Lebensmittel, und zwar über Landwirtschaft und wie wir mehr davon für immer mehr Menschen auf der Welt produzieren können. Eine Möglichkeit ist ja zumindest für die Befürworter, und die sind, jedenfalls in Deutschland, in der Minderheit, die Gentechnik. In den USA sah man das bislang weniger kritisch. Seit 1996 schon werden dort gentechnisch veränderte Pflanzen kommerziell angebaut, zum Beispiel Mais und Soja, aber auch Zuckerrüben oder Raps. In den USA keine gentechnisch veränderten Lebensmittel essen oder trinken zu müssen, der hatte es bislang schwer, denn auf der Milchpackung steht beispielsweise nicht, ob die Kuh, von der die Milch stammt, mit Genmais gefüttert wurde. Das könnte sich aber bald ändern, denn die Amerikaner beginnen damit, Genfood kritischer zu sehen. Nicole Markwald.
Wer in den USA lebt, lebt mit genmodifizierten Pflanzen. Forscher haben nicht nur an Mais und Soja Hand angelegt, sondern auch an Baumwolle, Zuckerrüben und Raps. Im US-Bundesstaat Hawaii hat eine genmodifizierte Papaya die Papaya-Industrie gerettet. Wissenschaftler machten sie in den 90er Jahren gegen das Ringspot-Virus resistent, das ganze Ernten zu vernichten drohte. Wer sicher gehen will, kein Genfood zu kaufen, muss nach Lebensmitteln suchen, die das Certified Organic, also zertifiziert biologisch Siegel des US-Landwirtschaftsministeriums USDA tragen. Diverse Umfragen kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis. Die Mehrheit der Amerikaner möchte eine Kennzeichnungspflicht für genveränderte Lebensmittel. Durchgesetzt wurde sie aber bislang in gerade mal einem einzigen Bundesstaat. Im kleinen Vermont, im Nordosten der USA, direkt an der kanadischen Grenze. Dieser Tag Mitte September ist einer der heißesten des Jahres in der kleinen Stadt Santa Rosa im Norden Kaliforniens. 35 Grad zeigt das Thermometer. Trotzdem sind heute tausende Besucher zur National Heirloom Expo gekommen. Heirloom, das sind Samen, die schon seit langer Zeit verwendet werden, quasi Erbstücke für Gärtner. An drei Tagen dreht sich hier auf dem Gelände des Sonoma County Fairground alles um, wie Veranstalter sagen, pure Lebensmittel. An Ständen gibt es Eiscreme aus Biomilch zu kaufen, Gartenprodukte oder Gewürze. Beim Eintritt in eine der Veranstaltungshallen werden die Besucher von einem rund 5 Meter hohen Kürbisberg begrüßt. Kürbisse in allen Farben, Größen und Variationen. Die Vielfalt der Natur. Darum dreht sich die Heirloom Expo. Auf langen Tischen liegen unzählige verschiedene Sorten Tomaten. Klein, oval, orange, gelb oder tiefrot. Manche haben Dellen oder sind ein wenig krumm. Aber so sieht es eben aus. Natürlich gewachsenes Gemüse. Auch Judy begutachtet die vielen Sorten.
Wir haben von der Messe gehört und wollen jetzt selbst mal sehen, was es hier so gibt. Wir sind wie wohl alle in Sonoma County an guten Lebensmitteln interessiert und die Expo hat den Ruf, sehr gutes Bio-Obst und Gemüse zu zeigen.
Wie viele andere Besucher hat Judy einen kleinen Garten, in dem sie Salate, Tomaten, Paprika und Gurken anbaut. Schließlich herrschen hier im Norden Kaliforniens beste klimatische Bedingungen. Wenn die Rentnerin einkaufen geht, achtet sie sehr genau darauf, was in ihrem Einkaufswagen landet. In der Regel kaufen Judy und ihr Mann nur biologisch angebaute Lebensmittel. Judy glaubt, keinerlei Lebensmittel mit genmanipulierten Inhaltsstoffen zu kaufen. Die lösen bei ihr, wie bei vielen ihrer Landsleute, Unbehagen aus.
Ich bin dagegen, weil es nicht wirklich erforscht ist. Es macht mich nervös, so etwas in unserer Nahrungskette aufzunehmen. Und ich habe über Vorfälle gelesen, wo genmodifizierte Lebensmittel außer Kontrolle geraten sind. Ich glaube einfach, dass wir vorsichtiger sein müssen.
Dabei ist das gar nicht so einfach. Eine Kennzeichnungspflicht hat sich bislang in den USA nämlich nicht durchgesetzt. Solange es keine einheitliche Kennzeichnungspflicht gibt, muss man im Prinzip bei jedem einzelnen Stück Lebensmittel, jeder Packung mit Fertigessen, jeder Tüte ganz genau die Inhaltsangaben durchlesen. Vani Hari macht genau das und noch mehr. Die 34-Jährige betreibt den Blog Food Babe, der geschätzte 4 Millionen Leser hat. Hier auf der Heirloom Expo hält sie einen Vortrag darüber, wie sie sich mit der Lebensmittelindustrie anlegt. Sie bohrt nach bei den Fastfood-Ketten Chick-fil-A, Subway und Chipotle. Ihr ist es zu verdanken, dass Chipotle inzwischen ganz genau darüber informiert, was in seinen Burritos steckt.
Sie fingen an, ihre komplette Zutatenliste zu veröffentlichen, nicht nur die genveränderten Bestandteile. Dieser Extra-Level an Transparenz brauchen wir für ganz Amerika. 64 andere Länder in der Welt kennzeichnen ihre Lebensmittel. Die USA tun das nicht. Aber es ist ein Menschenrecht, dass wir erfahren, was in unserem Essen steckt. Und die US-Regierung verweigert uns dieses Recht.
2012 sorgte Vani Hari für Aufsehen, als sie bei dem Parteitag der Demokraten vor der Bühne ein Pappschild hochhielt, auf dem sie mit tiefrotem Lippenstift groß die Worte Label GMO geschrieben hatte, also eine Kennzeichnungspflicht für genmodifizierte Lebensmittel einforderte. Von der Regierung fühlt sie sich im Stich gelassen.
Washington ist von den Chemie- und Lebensmittelkonzernen vereinnahmt worden. Die betreiben so viel Lobbyarbeit, dass keine Kennzeichnungspflicht durchkommt.
Bisher gibt es keine USA-weiten Richtlinien, weder von der US-Lebensmittelbehörde Food and Drug Administration FDA noch vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium USDA. Stattdessen gehen viele Bundesstaaten ihren eigenen Weg. In über 20 der 50 Staaten wird derzeit eine Kennzeichnungspflicht diskutiert. Pam Larry ist Aktivistin der ersten Stunde.
Als ich 2011 auf Festivals und Konferenzen meinen Informationsstand aufbaute, mussten wir die Leute fast mit Gewalt hinschleifen. Inzwischen stehen die Menschen Schlange, um mehr zum Thema zu erfahren. Es hat sich also komplett geändert.
Grandma on a Mission. Omi mit Mission wird die Mit-60erin genannt. Larry steckte hinter Proposition 37, einer Gesetzesinitiative in Kalifornien im Jahr 2012, nach der alle Lebensmittel, die genetisch veränderte Bestandteile enthalten, gekennzeichnet werden sollten. Umgerechnet 36 Millionen Euro investierte eine ganze Gruppe von Konzernen in eine Gegenkampagne. Monsanto, Dow, Syngenta, auch die amerikanischen Niederlassungen der deutschen Unternehmen Bayer und BASF. Und gewannen. Auch im US-Bundesstaat Washington, ganz im Norden der Westküste, scheiterte eine solche Abstimmung. Hier wurden umgerechnet rund 17 Millionen Euro ausgegeben. Auch hier entschied sich im vergangenen Jahr die Mehrheit gegen eine Kennzeichnungspflicht. Dank der massiven Werbekampagnen der Agrarfirmen? Ein Argument wiederholten die Gegner einer Kennzeichnungspflicht immer wieder. Sollte sie in Kraft treten, würden sich die Lebensmittelpreise erhöhen. Hier ein Ausschnitt aus einem Radiospot.
Prop 37 will hit families the hardest by adding on average an additional $400 to their annual food spending. And with a struggling economy, most families can't afford to spend additional precious funds on essentials like food. Can you afford to spend more?
Auch der Farmer Don Cameron glaubt, dass eine Kennzeichnungspflicht die Lebensmittelpreise hochtreiben würde. Schließlich bräuchte Kalifornien spezielle Verpackungen.
It will drive up prices because you're going to have special packaging for California.
Cameron sitzt frisch rasiert in kariertem Hemd und Jeans hinter seinem Schreibtisch. Seit 35 Jahren leitet der studierte Biologe die Terra Nova Ranch in Helms, Kalifornien, rund 4 Stunden nördlich von Los Angeles. Mit seinen Angestellten beackert er eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie die Nordseeinsel Borkum. Auf der Straße donnert ein Laster mit Anhänger vorbei, beladen mit saftig roten Biotomaten. Cameron baut Biogemüse an, aber auch Walnüsse, Karotten, Pistazien, Mandeln und Weintrauben. Und auch mit genmodifizierten Pflanzen hat der Familienvater kein Problem. Schon 1998 begann er mit dem Anbau von genmodifizierter Baumwolle.
It was excellent.
Die war großartig. Wir kamen mit weniger Personal zurecht. Das Unkrautvernichtungsmittel Roundup tötet alles ab, außer der Baumwollpflanze, und wir hatten praktisch ein sauberes Feld. Wir brauchten weniger Wasser, unsere Pflanzen warfen mehr ab. Das hat uns viel Geld gespart.
Auch genmodifizierter Mais ist auf seinen Feldern zu finden. Er habe davon gehört, dass Unkräuter inzwischen Resistenzen entwickeln und die Farmer dann doch wieder mehr Unkrautbekämpfungsmittel einsetzen. Einige wenige wechseln inzwischen wieder vom genmodifizierten Saatgut zurück zum herkömmlichen. Doch ihre Zahl ist minimal, berichtet das Magazin Modern Farmer. Cameron hat das nicht vor. Das Problem sei eher, so Cameron, dass viele Menschen zu wenig über Genfood wüssten und die Technologie zu wenig verstünden.
I think the concern is a little lack of information and a lack of understanding of the technology that we have.
Broschüren, Werbeclips, Dokumentarfilme oder Radiospots. Sie könnten aufklären und erklären, aber ein grundsätzliches Problem von genmodifizierten Lebensmitteln nicht beseitigen. Robert Zemetra ist Pflanzenforscher an der Oregon State University. Natürlich kennt auch er die unzähligen Studien, die mit Genfood unternommen wurden, und hat von zunehmenden allergischen Reaktionen oder Problemen bei der Fortpflanzung bei Tieren gehört. Aber keine der Studien hat bisher für einen Konsens in der Wissenschaft gesorgt, was die Folgen für Menschen angeht. Es gebe bislang keinerlei Hinweise darauf, dass Genfood den Menschen schade, sagt Zemetra und fügt hinzu:
I don't have as much concern on.
Was die gesundheitlichen Folgen angeht, habe ich als Wissenschaftler keine großen Bedenken. Mein Gefühl ist eher, da spielt jemand mit meinem Essen.
Farmer Cameron drückt das so aus.
Wenn wir über Essen reden, reden wir über Emotionen. Und da kann es schwer werden, jemanden zu überzeugen, auch wenn man beste wissenschaftliche Informationen hat.
Besucher Mark auf der Heirloom Expo im kalifornischen Santa Rosa ist davon nicht zu überzeugen.
I'd rather be safe, because it's an experiment. They haven't done long-term studies, and who knows what.
Ich bin lieber auf der sicheren Seite. Es ist ein Experiment. Es gibt keine Langzeitstudien. Und wer weiß, wann sich die Folgen für die Gesundheit bemerkbar machen. Das findet man nicht in Studien raus, die nur 5 Jahre dauern. Es macht evolutionstechnisch keinen Sinn. Punkt.
Es wird in Zukunft einfacher für Konsumenten in den USA, genmodifizierte Lebensmittel zu meiden, auch ohne nationale Kennzeichnungspflicht. Die teure Bio-Supermarktkette Whole Foods hat ihre Lieferanten aufgefordert, die Waren bis 2018 zu kennzeichnen. Paul Barron arbeitet in der Marketingabteilung des Whole Foods Ladens im kalifornischen Sonoma.
Wir reagieren damit auf eine Nachfrage, die sich entwickelt hat. Unsere Kunden sind gut informiert, wenn es um Qualitätsstandards, Bio-Lebensmittel und Genfood geht. Und wir dachten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine solche Kennzeichnung einzuführen.
Auch wenn eine staatliche Kennzeichnungspflicht in den USA fehlt, setzt der Handel also zumindest teilweise auf Gentechnikfreiheit. Sei es als Qualitätsmerkmal, sei es aus Gründen des Marketings, um sich in der hart umkämpften Lebensmittelbranche von Konkurrenten in mehr als nur dem Preis zu unterscheiden. Marks Frau Gretchen ist überzeugt, dass am Ende jeder einzelne Konsument mit seinen Kaufentscheidungen darüber abstimmt, ob es sich für die Lebensmittelindustrie lohnt, genveränderte Produkte anzubieten.
It's just about the people standing up and not buying those products. You know, we just have to really, with our buying power, make it happen.
Die Generation Genfood in den USA wird kritischer, das war aus Los Angeles. Nicole Markwald. In Düsseldorf fand in dieser Woche die RehaCare statt. Das ist eine Messe, bei der es darum geht, Hilfsmittel zu zeigen, die für Menschen entwickelt wurden, die in irgendeiner Weise motorisch eingeschränkt sind. Das können schlimme Behinderungen sein wie Querschnittslähmungen, aber auch altersbedingte Probleme beim Bewegen. Fabian, du warst in Düsseldorf auf der RehaCare. Ich stelle mir jetzt vor, da gibt es ein paar Rollstühle oder ein paar Krücken. Aber was genau hat die RehaCare mit Wissenschaft und mit Technik zu tun?
Ja, mit Technik auf jeden Fall allerhand. Denn es dreht sich zum Beispiel vieles um Mobilität. Und das dreht sich da im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel ein abgedrehter Gyrokopter, eine Art Universalmobil für Behinderte. Ich habe mit dem Erfinder gesprochen.
Ja, ich bin der Werner Schrägle, vielen bekannt auch als der Biosphärenflieger von der Schwäbischen Alb. Und ich stelle hier mein Perpetuum Mobil vor. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Flugauto. Im Endeffekt soll es auch irgendwann einmal fliegen, aber es kann viel, viel mehr als nur futuristisch aussehen.
Aber geflogen sind Sie mit dem jetzt noch nicht?
Mit dem noch nicht, ja. Wir sind schon gefahren, haben bereits also in dieser Konfiguration eine Straßenzulassung. Ich sehe es für mich als Forschungs- und Kunstprojekt. Es wird nie ganz fertig und entwickelt sich immer weiter.
Oh mein Gott, das hört sich futuristisch an. Hast du das ausprobiert, Fabian?
Nein, ich habe es nicht ausprobiert.
Also man kann sich ja jetzt vieles vorstellen, aber nicht, dass so ein Hubschrauber jetzt massenweise durch die Städte fliegt. Was gab es da sonst noch für gehbehinderte Menschen
natürlich,
außer Hubschrauber?
Natürlich dreht sich ganz viel ums Auto. Das Auto ist natürlich sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel mit einem Kunden, der sich dort nach Autos umgeschaut hat, Rainer, gefragt, was er von einem behindertengerechten Auto erwartet.
Ich muss mit dem Rollstuhl auf den Fahrerplatz fahren, um von da aus dann das Auto zu fahren. Und da das Geeignete zu finden, einmal einen Plattformlift, über den man ins Auto reinkommt und wieder raus. Und die Befestigung des Rollstuhls auf der Fahrerposition. Da gibt es ja bestimmte Sicherungsanforderungen. Die müssen dann auch gegeben sein. Und wir gucken uns hier alle Autoumbauer an, was die anbieten.
Und Gerd Schwes, ein Kundenbetreuer für behindertengerechte Fahrzeuge bei VW, der selbst auch Rollstuhlfahrer ist, hat mir erklärt, in welche Richtung der Trend da geht.
Dass Menschen um jeden Preis mobil sein möchten, unabhängig vom Grad ihrer Behinderung. Gerade bei hohen Querschnittlähmungen ist es so, dass wir Personen ins Auto hineinbringen müssen mit Elektrorollstühlen. Sie können nicht auf den normalen Fahrersitz übersetzen. Das heißt, wir müssen sie mit dem Rollstuhl hinter das Lenkrad bringen. Und da braucht man zahlreiche Umbauten, Einbauten bis hin zu elektrischen Lenk- und Bremssystemen, die die Person dann wieder mobil machen.
Und den Umbau solcher Autos übernehmen dann Spezialfirmen wie etwa die Firma Schaeffler aus Hattingen. Der Mobilitätsberater Lukas Derkum hat mir an einem kleinen Kombi mal vorgeführt, wie das dann konkret aussieht.
Er kann über den Kofferraum bis vorne vors Lenkrad fahren.
Gas gibt man mit einem...
Entweder mit einem Gasring, der vor dem Lenkrad sitzt, der abgenommen werden kann. Mit einem Gasring, der hinter dem Lenkrad sitzt. Gebremst wird mit einem Bremshebel, der rechts oder links neben dem Lenkrad sitzt. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn jemand die Blinker- und Wischerhebel nicht bedienen kann, einen sogenannten Multifunktionsdrehknopf zu verbauen. Er kann mit diesem Drehknopf lenken, wie auch die Wisch-Blink-Lichtfunktion durchzuschalten.
Ja, und wie diese visionären Rollstühle, diese Hightech-Rollstühle und auch dieser Hubschrauber funktioniert, das gibt's ja auch auf unserer Online-Seite www.dw/wissenschaft.de. Fabian, du hast auch gute Fotos mitgebracht und du hast sogar selbst ausprobiert, wie diese Elektrorollstühle funktionieren. Was hat dir denn sonst noch besonders gut gefallen in Düsseldorf?
Ja, zum Beispiel ein futuristisch aussehender Trainingshandschuh von Rehab Robotics aus Hongkong. Gerade als ich zu dem Stand kam, hatte sich eine Patientin, Kati, den Handschuh übergezogen und zwei Sensoren auf den Arm geklebt. Dazu muss man wissen, Katis rechter Arm ist nach einem Schlaganfall praktisch völlig gelähmt. Sie kann also ihre Hand gar nicht bewegen. Hören wir mal, was dann passierte, als sie den Anweisungen des Entwicklers Sergei Molchanov folgte.
Now you have to try to open the hand. Open, you see? And now, yeah, success.
Durch diese Hightech-Schnick geht die Hand auf. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. So wenig Kraft, wie die Hand hat, und es macht es trotzdem. Das ist genial. Das kann ich gar nicht anders sagen.
Ja, und dann gibt es noch Patienten, die haben zwar Kraft in den Armen und Händen, aber sie können einen Roboterarm als Verlängerung gut gebrauchen, wie etwa der Schüler Lars Tacken.
Meine Arme sind, wie Sie auch sehen, viel zu kurz und mein linker ist komplett funktionsunfähig. Und der Roboterarm hilft einem jetzt, wenn man Sachen vom Boden aufheben will, wenn man sich ein Getränk einschütten will und das dann zum Mund führen will. Sonst muss ich immer meinen Vater fragen, ob er mich mal an der Nase jucken kann. Wie gesagt, hat diese Kleinigkeiten und die konnte man dann eben schnell selbst machen.
Zeigen Sie mir mal, wie geht das jetzt?
Also da muss man hier erstmal den Knopf drücken und dadurch fährt der Arm dann aus. Von da aus kann man dann über die Bewegung des Joysticks den Arm in alle möglichen Richtungen steuern. Hoch, runter, rechts, links. Also quer durch den Raum. Das ist ein 90 cm langer Arm, also schon recht weit. Dann kann man, wenn man hier den Knopf drückt, das Handgelenk bewegen. Und wenn man dann hier den Knopf drückt, dann kann man nochmal die Hand aufmachen, um dann zu greifen. Man kann auch nur zwei Finger nehmen für ganz filigrane Dinge. Und das kann man dann halt so anpassen, dass man halt alles nehmen kann, bis 1,5 Kilo.
Und wenn jetzt Menschen, Fabian, nicht mal mehr die Kraft haben, die Lars Tacken, den wir gerade am O-Ton gehört haben, was tun die?
Ja, die können zum Beispiel eine hydraulische Zange nehmen aus Kunststoff, ähnlich wie eine Kombizange sieht die aus. Und die wird per Knopfdruck geöffnet und geschlossen. Der Erfinder der Gripability-Zange ist Patrick Öffner.
Bei dem elektropneumatischen Greifhilfsmittel, da adaptieren wir druckluftbetriebene Greifzangen am Körper Vorzugsweise machen wir das halt an der Hand oder am Arm, aber wir können das auch über Kopfadaptionen am Kopf oder an anderen Körperteilen machen.
Sie müssen ja irgendeinen Befehl noch geben, ne?
Genau. Wir sehen halt unsere Klientel dort, wo Gliedmaßen vorhanden sind und einen Einsatz von modernen Prothesen oder sonst was nicht in Frage kommt. Also wir haben halt erkannt vor vielen Jahren, dass man sich um die Menschen, die ihre Gliedmaßen noch haben, denen aber die Greiffunktion in irgendeiner Form an einem Gliedmaß oder auch an beiden fehlt, dass sich um die bisher noch niemand wirklich gekümmert hat.
Genau. Und wenn dann aber eine Hand tatsächlich fehlt, also der Mensch gar keine Hand mehr hat, wie zum Beispiel der Sportler und Mediengestalter Christian Wenzel aus Leipzig, dem seit Geburt eine Hand fehlt, dann kommt eine richtig moderne Handprothese zum Einsatz. Und das Tolle an diesen Handprothesen ist, dass die ganz unterschiedliche Bewegungen ausführen können. Hören wir mal.
Wir haben hier zwei Elektroden. Wir haben also eine innere Elektrode und eine äußere Elektrode. Und wir haben einen äußeren Muskel und einen inneren Muskel. Das heißt, diese Elektroden liegen auf der Haut auf und messen die Stromsignale der Muskulatur. Und wenn ich also die Hand öffnen möchte, muss ich den äußeren Muskel kontrahieren, also ja, anspannen. Könnten Sie auch, Sie brauchen bloß nach oben drücken, dann merken Sie hier oben, der Muskel ist angespannt. Wenn Sie es nach unten machen, ist es der untere Muskel. Also öffnen, schließen, genau, sind zwei Bewegungen. Die Elektrode misst diese Signale und je schneller ich das mache, desto schneller geht die Hand zu. Und je langsamer ich das mache, desto filigraner kann ich zugreifen.
Ich habe zwei Griffarten. Daumen greift auf Zeigefinger. Wenn ich jetzt zweite Signal gebe, also umschalte, dann komme ich in den sogenannten Spitzgriff. Das heißt, hier passen große Gegenstände rein. Diese zwei Griffarten habe ich. Mehr brauche ich im Prinzip auch gar nicht. Ein Kasten Bier, das könnte schon dranhängen.
Einen Kasten Bier kann man dranhängen. Respekt. Danke, Fabian Schmidt, für deine Geschichten von der Reha-Care in Düsseldorf. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Was bei Hund und Katze gegen Würmer wirkt, macht auch Kinder gesund, haben Basler Forscher festgestellt. Sie haben einen Wirkstoff, der in Wurmkuren für Tiere enthalten ist, an Schulkindern in Tansania getestet. Bereits nach einer Tablette waren ein Drittel aller Kinder frei von Peitschenwürmern. Das sind Parasiten, die im Darm leben. Außerdem verringerten sich die Wurmeier im Stuhl um 96%. Zwar bekommen in vielen afrikanischen Staaten die Kinder jedes Jahr prophylaktisch Tabletten zur Entwurmung, allerdings wirken die Medikamente, die für den Menschen zugelassen sind, nur gegen Hakenwürmer und Spulwürmer, aber kaum gegen Peitschenwürmer. Zu viel Sonne ist schädlich, zu wenig aber auch. Und Sonne in Maßen ist sogar gesund, sagen Wissenschaftler. So kann Sonnenlicht beispielsweise den Blutdruck senken. Wer UV-Strahlen dagegen meidet, riskiert sogar, seinem Herz-Kreislauf-System zu schaden. Das haben britische Wissenschaftler herausgefunden. Und zwar konnten sie nachweisen, dass Sonnenlicht den Stickstoffmonoxidgehalt in der Haut beeinflusst. Dadurch weiten sich die Blutgefäße und der arterielle Druck sinkt. Für die Studie setzten die Forscher ihre Probanden für 20 Minuten unter eine Bräunungslampe mit UV-Strahlen. Die Intensität entsprach 30 Minuten unter echtem Sonnenschein. In einer zweiten Sitzung wurden die UV-Strahlen abgeblockt. In diesem Fall wurde der Blutdruck nicht positiv beeinflusst. Die Ergebnisse entsprechen den Schwankungen des Blutdrucks während der verschiedenen Jahreszeiten. So haben Patienten im Winter generell einen höheren Blutdruck als im Sommer. Auch die Kreislaufprobleme nehmen in der kalten Jahreszeit deutlich zu. Also ab in die Sonne, vor allem im Winter. Hunde merken, ob ihr Herrchen fröhlich oder traurig ist. Das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen. Hunde haben genau wie Menschen eine Gehirnregion, die Stimmen verarbeitet. Das haben ungarische Forscher festgestellt. Wenn die Stimme fröhlich klingt, ist eine bestimmte Gehirnregion beim Hund aktiver, als wenn das Tier eine traurige Stimme hört. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei der Stimme um die eines Hundes oder eines Menschen handelt. Für ihre Studie spielten die Forscher sowohl Hunden als auch Menschen Stimmen unterschiedlicher Gefühlslage vor und schauten ihnen dabei mit Hilfe eines Magnetresonanztomographen ins Gehirn. Dafür hatten sie Hunde darauf trainiert, während der Messung bewegungslos auszuharren. Die Wissenschaftler waren erstaunt, wie ähnlich Hunde und Menschen die Stimmen verarbeiteten, berichten sie. Hunde reagierten allerdings stärker auf andere Hundestimmen, Menschen auf Menschenstimmen.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Ich bin Judith Hartl und mehr von uns finden Sie auf dw/wissenschaft.de und folgen Sie uns gerne auf Twitter.